Nun haben sich auch enge Mitarbeiter Donald Trumps mit Corona angesteckt im Weißen Haus. Eines der großen Probleme für den Präsidenten, der doch so gern alles wieder hochfahren möchte. Das zweite droht heute. Es geht um die Herausgabe der Steuererklärung Donald Trumps, wenn der Supreme Court, das oberste Gericht der Vereinigten Staaten, mit der heutigen Anhörung zu den Klagen der Demokraten im Repräsentantenhaus und der New Yorker Staatsanwaltschaft. Viele erwarten von dem Urteil, das im Juni fallen soll, eine Grundsatzentscheidung über das Gleichgewicht der Kräfte im politischen System der Checks and Balances. Und keinesfalls, nur nebenbei, geht es auch um die Deutsche Bank, die nach dem Willen der Abgeordneten und Staatsanwälte als Hausbank Donald Trumps die Kreditbedingungen für die Trump Organization offenlegen soll, wogegen Trump in zwei Instanzen erfolgreich Berufung eingelegt hat. All das Grund genug, um mit unserem USA-Korrespondenten Thilo Kössler zu sprechen. Warum hat die Frage der Offenlegung der Finanzen Trumps so ein Gewicht?
Weil es um viel mehr geht als um diese Steuererklärung und die Frage, ob und wie viel Steuern Donald Trump bezahlt hat. Es geht tatsächlich um mögliche Interessenkonflikte zwischen dem Präsidentenamt auf der einen Seite und wirtschaftlichen, finanziellen, auch familiären Interessen auf der anderen Seite. Die Geschäfte der Trump Organization werden zwar derzeit von den Söhnen Donald Jr. und Eric geführt, aber die Demokraten und die Staatsanwälte vermuten gleichermaßen, dass es hier eine unzulässige Vermischung von öffentlichen und privaten Interessen gibt. Zum Beispiel, wenn im sündhaft teuren Trump-Hotel in Washington Staatsgäste absteigen oder Unternehmenschefs, die Trump treffen wollen und mit dem Staat Geschäfte machen wollen, oder wenn Millionen von Dollar an Staatsknete in die Miete von Zimmern in Mar-a-Lago fließen oder wenn für Golfplätze von Donald Trump Umweltgesetze plötzlich ausgehebelt werden. Das alles sagen oder vermuten die Demokraten und die Staatsanwälte, ist eine unzulässige Verquickung von privaten Interessen und vom Präsidentenamt. Deshalb wollen sie die Steuererklärung sehen, deshalb wollen sie Licht in diese Finanzen der Trump-Organisation bringen, von der Bernie Sanders ja zum Beispiel immer wieder behauptet hat, das ist ein zutiefst korruptes System.
Nun haben es ja immer alle Präsidenten so gehalten, dass sie ihre finanziellen Verhältnisse offengelegt haben. Trump weigert sich. Mit welchen Argumenten hält er denn dagegen?
Ja, also er möchte sich Dinge herausnehmen, die sich kein Präsident vor ihm herausgenommen hat. Es geht um die Interpretation der Machtfülle, die einem Präsidenten in den Vereinigten Staaten zukommt. Donald Trump behauptet, und er weist damit seinen Justizminister hinter sich, er weist damit eine ganze Schule von Trump-freundlichen Juristen mittlerweile hinter sich, dass er nach Artikel 2 der Verfassung gewissermaßen tun und lassen kann, was er will, dass er also über Recht und Gesetz und über den Prinzipien der Gewaltenteilung steht. Es geht um genau diese Grundsatzfrage, und deshalb kann dieses Verfahren, das heute beginnt, gar nicht als bedeutend genug eingeschätzt werden. Es geht um die Frage, ist der Präsident quasi unantastbar? Verfügt er über absolute Immunität gegenüber dem Kongress, gegenüber der Justiz? Und dabei ist nicht nur die Frage, ob der Präsident mitsamt seiner Familie und den Geschäftsinteressen unter diesen Immunitätsanspruch fallen, den er für sich reklamiert, sondern ob auch seine Geschäftspartner darauf verpflichtet werden können. Persönliche Angaben, Informationen, Unterlagen, Kontounterlagen, Kreditunterlagen zurückzuhalten, wie zum Beispiel die Deutsche Bank, die Hausbank Donald Trumps und sein wichtigster Gläubiger.
In welcher Rolle sieht sich denn nun die Deutsche Bank in diesem ja sehr aufgeladenen Konflikt zwischen Präsident Trump auf der einen und dem Kongress und den Staatsanwälten auf der anderen Seite?
Ich glaube, in einer total unangenehmen Schlüsselrolle. Die Hausbank Donald Trumps ist zwischen die politischen Fronten geraten. Auf der einen Seite Donald Trump, auf der anderen Seite der Kongress und die Staatsanwälte. Die Deutsche Bank hat der Trump Organization noch Geld geliehen, als amerikanische Banken sie schon längst abgeschrieben hatten, als nicht mehr kreditwürdig. Donald Trump steht in Frankfurt mit 300 bis 350 Millionen Dollar in der Kreide. Die Demokraten und die Staatsanwälte wollen wissen, wie diese Kredite zustande kamen. Wer zum Beispiel sind die Bürgen. Die Demokraten haben den Verdacht, das könnten russische Geldgeber sein. Sie wollen wissen, gibt es Sonderkonditionen der Bank für Donald Trump, eben weil er Präsident ist. Es gibt überhaupt keinen Zweifel, Frau von Bilderbeck, dass die Deutsche Bank über Detailinformationen zu den Finanz- und Steuerverhältnissen Donald Trumps verfügt. Das macht sie in diesem Verfahren so interessant. Das macht aber das Verfahren für die Deutsche Bank auch so brisant. Sie hat der Staatsanwaltschaft in New York schon Informationen zukommen lassen. Das wurde gestoppt, als Donald Trump Berufung eingelegt hat. Jetzt hat die Deutsche Bank beteuert, auch uns gegenüber, wir werden kooperieren mit Behörden und Kongress. Wir werden Material rausgeben, wenn der Supreme Court es will. Mein Eindruck aus den Gesprächen war, genau das wäre der Bank jetzt mittlerweile am liebsten. Es ist überhaupt nicht zu überhören, dass das Geschäftsverhältnis mit Trump zu einer schweren Belastung geworden ist für die Deutsche Bank. Sie ist nicht nur zwischen die politischen Fronten geraten, sondern ich glaube, die Hausbank Donald Trumps zu sein, das ist auch mit einem Prestigeverlust in der Öffentlichkeit verbunden. Da entsteht ja der Eindruck, da macht man sich gemein mit diesen Präsidenten. Also ich glaube, der Eindruck aus den Gesprächen war, der Deutschen Bank ist hier an Bereinigung gelegen.
Nun wissen wir, dass das konservative Lager im Supreme Court mittlerweile in der Mehrheit ist. Kann sich Trump also seiner Sache ganz sicher sein, dass ihm da nichts passiert?
Nein, das glaube ich nicht. Er hat zwar zwei Richter auf Lebenszeit bestellen können, Brett Kavanaugh und Neil Gorsuch. Beides sind ausgewiesene Trump-Loyalisten. Beide sind Vertreter umfassender präsidialer Vollmachten. Die Konservativen haben mit diesen beiden Richtern die Mehrheit in diesem neunköpfigen Gremium der Chief Justices bekommen. Es steht jetzt 5-4. Aber bei den letzten wichtigen Abstimmungen hat Richter John Roberts, auch er ist eigentlich ein Vertreter des konservativen Lagers, stets mit den Liberalen gestimmt. Er ist jetzt gewissermaßen das Zünglein an der Waage und mit ihm verbindet sich jetzt die Hoffnung, dass Donald Trump nicht die Mehrheit finden können für seine Position und die Ausweitung der Macht, wie er sich das erhofft.
Welche Folgen hätte es denn für Trump und seine Nachfolger, wenn der Recht bekäme und wenn ihm niemand auf die Finger gucken könnte? Was hieße das fürs politische System?
Also ich glaube, dieses Urteil weist weit über die Offenlegung der Steuererklärung und der finanziellen Verhältnisse hinaus. Der Präsident würde de facto unangreifbar. Ein amtierender Präsident könnte nicht mehr vom Kongress und nicht mehr von der Justiz zur Rechenschaft gezogen werden. Das wäre eine dramatische Machtverschiebung in Richtung Exekutive zu Lasten des Parlaments und zu Lasten der Justiz. Das urdemokratische Prinzip der Gewaltenteilung würde Schaden nehmen. Das politische System der Checks and Balances würde zumindest mit Blick auf die Rolle des Präsidenten deutlich beschnitten werden. Und deshalb ist dieses Verfahren und dieses Urteil, das dann im Juni kommen wird, so wichtig, nicht nur für die Deutsche Bank, sondern weit darüber hinaus.
Thilo Kössler, unser Korrespondent für die USA, derzeit in Köln vor der heutigen Anhörung im Supreme Court, dem obersten Gericht der Vereinigten Staaten, wo es darum geht, ob Trump seine Steuererklärung vorlegen muss. Danke an Sie.